Ja, schön, dass wir wieder hier sind bei unserem 2W12 Podcast, wo der Oliver, das bin ich,
Und der David, das bin ich.
über Rollenspiel reden und zwar ganz spezifisch aus der Sicht des Spielleiters. Und wir befinden uns auf einer heiligen Mission, nämlich wir möchten die besten Spielleiter der Welt werden und sprechen daher über Themen, von denen wir denken, dass die uns auf dem Weg dorthin nach vorne bringen. Heute wird es um das Thema Nichtspielercharaktere gehen. Und dafür habe ich mir was ausgedacht, David, was ein bisschen praxisorientiert ist und unseren Zuhörern den Blick über unsere Schulter in den Prozess der Erstellung von Nichtspielercharakteren erlaubt.
Ja, klar, sehr gut, bin gespannt.
Ja, David, ich habe ja schon angekündigt, praxisorientiert und ich würde sozusagen, weil ich diese Folge diesmal vorbereitet habe und dich dann nicht ins kalte Wasser werfen möchte, würde ich einmal meinen Prozess, wie ich Nichtspielercharaktere erstelle, aufbaue, mit, ich sag mal, Fleischfülle mal darstellen. Und dafür habe ich mir überlegt, dass wir so ein bisschen uns dem Improvisationstheater bedienen. Und ich werde dir jetzt gleich vier Fragen stellen, auf die gibst du mir eine Antwort. Und da aus diesen Antworten definieren sich die Parameter, nach denen ich heute live während der Aufnahme einen NSC erstelle und praktisch meine Schritte durchgehe, wie ich das mache. Und bei jedem Schritt würde ich dich dann natürlich fragen, wie machst du das? Was sind da so deine Erfahrungen? Und dass am Ende unsere Zuhörer einfach mal gehört haben, wie wir beide so an das NSC-Thema rangehen und gleichzeitig live erlebt haben, wie ich in dem Falle, ne, der Esel nennt sich immer zuerst, selbst mal so einen direkt hier zusammenbaut.
Ja klar, auf jeden Fall, sehr schön. Let's go.
Also, erste Frage an dich, ne? Zu welchem Setting möchtest du denn gerne, dass ich den baue? Jetzt nichts oddly specific, was ich überhaupt nicht kenne, sondern einfach mal generell, wenn du dir jetzt ein Setting wünschen könntest, welches wäre das denn?
Also ich würde natürlich sofort Delta Green sagen, weil das einfach die Welt ist, in der ich mit dir am meisten Spaß hatte. Aber weil das halt so ja unsere normale Welt eigentlich ist, fände ich das jetzt gerade, glaube ich, gar nicht so spannend, sondern würde ich einfach sagen, lass uns doch einfach ein ganz klassisches Fantasy-Setting nehmen.
Hört sich gut an. Dann habe ich das schon mal hier für mich notiert. Das heißt, Improv-Theater, Frage 2, Art des NSCs. Das heißt also, möchtest du, dass ich ein Ally von den Spielern mache? Möchtest du, dass ich einen Antagonisten baue? Möchtest du, dass ich ein VIP in der Welt baue, der jetzt, sage ich mal, nicht unbedingt schon eine Einstellung zu den Charakteren hat, aber in der Welt irgendwie eine wichtige Rolle spielt? Was für eine Art NSC soll ich denn bauen?
Vielleicht einen Alliierten.
Wir gehen jetzt mal davon aus, dass unsere Fantasy-Gruppe klassisch die Guten sind. Ne? Ich weiß, es gibt auch schöne Fantasy-Kampagnen, wo das anders ist, aber jetzt mal nur für mich zum Verständnis würde ich es mal vom Klassischen ausgehen, ja? Super. Dann Frage Nummer 3 von 4. Wenn du dir einen Hintergrund ausdenken könntest, also handelt es sich um Herrscher, handelt es sich eher um jemand armes, ein Underdog, handelt sich um was Mystisches oder eher was, ich sag mal, Gelehrtes, keine Ahnung, sag ich mal so ganz grob der Hintergrund. Hast du da eine Idee, was soll ich machen?
Also, es ist vielleicht ein bisschen schon zu spezifisch, aber vielleicht ein gedungener Auftragsjäger, ein einfacher Menschenjäger vielleicht, der auf der Jagd nach den NSCs, auf der Jagd nach den Spielercharakteren ist, aber dann irgendwie merkt, dass sie doch das wollen, was er auch will, und dann sozusagen auf ihre Seite kommt.
Einfacher Menschenjäger. Dann, last but not least, das ist eine Bonusfrage, die musst du nicht beantworten, aber einfach um für mich die Challenge nochmal stärker zu machen und für unsere Zuhörer vielleicht nochmal interessanter. Ein lustiges Substantiv, ein Hauptwort. Das kann völlig random sein. Das kann sowas sein wie Mündungsbremse, aber es kann auch was total anderes sein.
Okay.
Irgendein Hauptwort, was dir spontan einfällt und wo du sagst, das ist lustig.
Okay, ich bin gerade in Hamburg, also fällt mir das Wort Brackwasser ein.
Brackwasser, sehr gut. Das heißt, ich habe jetzt von dir sozusagen Improv-Theater-mäßig Begriffe bekommen und ich versuche jetzt einmal dich durchzuführen, wie ich zu diesen Begriffen einen NSC baue. Warum habe ich jetzt so diesen Spökes gemacht mit dem Improv-Theater? Natürlich ist so, jeder NSC findet ja in einem Kontext statt. Ne? Ich gehe ja nicht in irgendwie in den luftleeren Raum und denke, ich mache jetzt ein NSC für irgendwas, sondern ich weiß ja im Prinzip, ich habe ein Setting, ich habe eine Kampagne, ich weiß, was für ein NSC ich brauche. Ich kann mir schon ungefähr so überlegen, was ist der Hintergrund und so weiter. Deshalb habe ich jetzt dich als random Kontextgenerator missbraucht, ja, damit wir einfach das haben. Natürlich, da draußen ist klar, NSC wird immer innerhalb von einem Kontext erstellt und deswegen war das jetzt mein random Kontextgenerator, ne? Das kleine Disclaimer. Gut, dann lege ich mal los. Ich führe dich jetzt erstmal einfach so durch meinen NSC-Prozess und jeder Schritt davon, der hat so einen kleinen Kapitelüberschrift und ich würde dann immer erstmal kurz darstellen, was ich mache, wie ich es mache und dann dich zu dem jeden einzelnen Kapitel auch fragen, wie du es machst. Ist es dein, wäre es auch dein erster Schritt oder vielleicht aus irgendeinem Grund ein späterer Schritt? Und würdest du es genauso handeln wie ich? Ja, dass wir das so einfach mal durchgehen. Erstes Kapitel und bitte sag mir direkt danach, wie überraschend es für dich ist, dass ich damit starte, ist der Name.
Null, null, null überraschend. Geht bei mir auch ganz, ganz oft so. Und manchmal habe ich auch einfach nur Namen, noch gar keinen NSC dafür, den ich dafür mit dem Namen ausstatten möchte. Namen sind für mich fast das Wichtigste bei NPCs.
Sehr schöne Antwort, weil genauso ist es bei mir auch. Du weißt, es gibt für mich nichts Nervigeres als diese random Forgotten Realms Namen, Schmeggel, Fogg, McFuckenbrugger oder wie auch immer die dann heißen oder keine Ahnung, Quazimog, The Iron Slayer oder whatever, diese Randomness an Namen geht mir so auf den Keks. Und für mich ist es ganz, ganz wichtig, einen Namen zu haben, weil der mir schon Identität gibt. Ja, also ich suche tatsächlich Namen aktiv auch schon aus nach dem Setting, der Kultur und dem, was dieser NSC in der Spielwelt bedeuten soll. Ja? Und jetzt haben wir schon mal hier vom Hintergrund her, es sollen Alliierter sein der NSCs, der aber offenbar nicht ganz so, also jetzt kein leuchtender Paladin, den man irgendwie in der Forgotten Realms Welt Sir Leuchtestrahl nennen würde, ja, sondern mir geben diese Anhaltspunkte jetzt schon mal so Assoziationen rein und ich überlege mir dann jetzt erstmal, mit was für Namen assoziiere ich das denn, ja? Also zum Beispiel der erste Name, der mir sofort eingefallen ist aus irgendeinem Grund, ist den kennt man von einem berühmten Illustrator Brom, ja, oder Brom, ja, das klingt für mich so, bam, das hat irgendwie einen Sound, das hört sich an wie ein einfacher Menschenjäger. Das ist so die erste Assoziation. Und jetzt überlege ich mir natürlich darüber hinaus erstmal so, wie klingt der Name? Passt der? Jetzt ist Brom, da sagen natürlich dann alle am Tisch, das ist doch der berühmte Comiczeichner oder Coverartist. Und dann hast du die ganze Zeit am Tisch das Gelaber und jeder sieht keinen Menschenjäger mehr, sondern erinnert sich an die wunderbaren Poster, die dieser Mann gemacht hat. Deshalb wäre da jetzt schon so mein erster erstmal als Beispiel Gedanke, nee, das ist zu krass geklaut. Aber mir gefällt dieser harte Ton, ne? Mir kommt sofort auch Krom in Gedanken, ne? Ja. Und jetzt komme ich ganz schnell auch so zu realweltlichen Namen, also zum Beispiel Cromlech, so ein alter keltischer Name. Und solche Namensinspirationen nehme ich jetzt mal rein. Und ich muss sagen, dieser Cromlech, das ist für mich auch ein Name, den habe ich schon öfter mal für NSCs tatsächlich verwendet, nur eher in einem anderen Kontext. Aber ich bleibe jetzt erstmal dabei. Also sprich, ich würde jetzt hier mal als Name Cromlech, also C, Chrom wie das Chrom und dann Lech hinten dran geschrieben, Cromlech, das ist so ein alter keltischer Name und der assoziiert für mich jetzt das brachial genug noch, also um so ein Brute zu sein, den man sich vielleicht unter dem alliierten Menschenjäger vorstellt, aber gleichzeitig auch immer noch so, dass man es als Alliierter, als Good Guy in der Welt akzeptiert. Na, so, das ist so jetzt mein erster Take on the name, mal ganz spontan. Wie machst du deine Namensfindung?
Ähnlich, also was bei mir auch ganz, ganz wichtig ist, und du hast es schon angedeutet, du hast es schon gesagt, was mir auch total gegen den Zeiger geht, ist so diese komplette dieser Kulturrelativismus, diese braucht keine Kohärenz in den Namen, Regionen, den einzelnen Kulturen. Zumindest kann ich das nicht erkennen, so in den Forgotten Realms zum Beispiel, zumindest. In anderen Fantasy-Settings ist das deutlich stärker ausgearbeitet. Also der Klassiker ist ja DSA, wo ja also wirklich Bibliotheken geschrieben wurden zu den Kulturen. Und also was ich ganz gerne mache, ist einfach, dass ich meinen Fantasy-Welten, und ich spiele viel in einer sehr, sehr veränderten Variante von den Forgotten Realms, dass ich den verschiedenen Kulturen, Landstrichen und so, dass ich denen so irdische Kulturen so ein bisschen, ne, natürlich in einer abgewandelten Form, in so einer stilisierten Form, das soll auch keine irdische Kultur darstellen, sondern einfach nur ein bisschen davon inspiriert zu sein, dass ich denen das so ein bisschen zuordne und dem dann auch die entsprechenden Namen und Sprachen so ein bisschen damit verbinde, ne? Also nur als Beispiel jetzt zum Beispiel so die Schwertküste und so die Talländer und so dieser Zentralbereich in den Forgotten Realms, wo ganz, ganz viel so diese ganzen Storys spielen. Das habe ich so ein bisschen mit dem mittelalterlichen England für mich so gleichgesetzt, und deswegen haben diese Namen, die daher kommen, oft so angelsächsische so angelsächsische Anleihen. Und jetzt in deinem Fall hast du ja dich spezifisch halt auf so einen keltischen Form da ein bisschen fokussiert und durch der Anleihen genommen. Ist das dann auch so ein Punkt für dich, dass du versuchst, das dann so ein bisschen kulturkohärent zu machen, oder ist das jetzt erstmal egal, ob nur der Name ist vor allem wichtig?
Also tatsächlich wäre jetzt sozusagen mir von Anfang an schon klar, dass der in eine gewisse Kultur muss, würde ich natürlich auch tatsächlich sehr direkt Namensinspiration aus den Kulturkreisen oder so, die ich dafür habe, ziehen. Jetzt in unserem ganz konkreten Beispiel war ja bis auf, dass es ein Fantasy-Setting ist, jetzt im Stile der Forgotten Realms, erstmal nichts klar. Deshalb ist es jetzt im Moment auch bei der Namensfindung für mich nur der reine Klang und das, was ich damit verbinde, so emotional relevant. Aber selbstverständlich in dem Moment, wo ich hier mehr weiß über die Herkunft des NSCs, bevor ich den Namen suche, da werde ich dann auch immer die Namenssuche innerhalb des Kulturkreises starten und da sehr, sehr stark auf, ja, Kohärenz achten.
Und ein zweiter Punkt bei mir ist auch, dass ich eigentlich immer versuche, außer es passt einfach zur Figur nicht, dass ich immer versuche, auch Nachnamen zu generieren und mir was zu überlegen, dass natürlich dann auch Kultur passt, zur Kultur passt. Manchmal ergeben sich dann auch so ganz abgefahrene Sachen draus, dass ich mir dann überlege, warum heißt diese Person so mit Nachnamen? Also jetzt nicht nur Müller, Schneider, etc., dann auch in den verschiedenen Sprachen dann vielleicht übersetzt, sondern vielleicht ist es dann einfach sowas wie, dass es so Patronyme gibt, dass die Menschen mit Nachnamen so heißen, nach ihren Vätern oder nach ihren Müttern, oder ähnliche Dinge, ne? Oder nach ihrem Ort. Und also da verwende ich dann doch relativ viel Zeit drauf, auch dann, oder Gedanken drauf, ja.
Genauso geht es mir auch. Jetzt hier in unserem Beispiel habe ich mit Absicht nur einen Namen genommen, weil ein einfacher Menschenjäger, das hört sich an eher nach einem Einzelgänger, nach eher einem shady Milieu. Und da ist so ein bisschen so für mich so diese, das hat sich für mich nach so einem Ein-Namens-Ding einfach angefühlt. Aber bei dem Nachnamen bin ich völlig bei dir. Also auch da wieder, wenn der Kontext stimmt, also wenn ich zum Beispiel es gewusst hätte, es ist ein Adliger oder es handelt sich, ich sage es mal, in meiner Welt haben dann natürlich auch Elfen meist sehr so die sozusagen patriarchale Linie abdeckende, komplizierte Namen. Oder man kennt es auch bei den Zwergen, die dann irgendwie Sohn von heißen. Pipapup, lange Rede, kurzer Sinn. Hätte das jetzt für mich gepasst in den Parametern, hätte ich mit Sicherheit auch einen Nachnamen mir überlegt. Aber das war jetzt für mich an der Stelle emotional, wie ich den Charakter so auf den ersten Snapshot gefühlt habe, den ich da bauen soll. Tatsächlich ein Einnahmenscharakter und eine ganz bewusste Entscheidung nur einzunehmen. Ja.
Und das glaube ich, auch ein gutes Takeaway, einfach so. Wer ist der Charakter? Das kann sich natürlich auch einfach aus der Namensgebung ergeben. Also vielleicht fällt einem nur
Ja.
ein Vorname ein und dann hat man schon so ein bisschen einen Hinweis darauf. Also wenn man sozusagen
Na.
umdreht, einfach so wie wir es jetzt machen, ne? Von bottom up oder top down, und
Na.
dann kann man es einfach umdrehen. Daraus ergibt sich dann vielleicht auch, wie der Charakter dann auch ist, so aus dem Namen
Ja,
heraus. So.
genau. Jetzt kommt mein zweiter Teil. Was ich jetzt tue, ist verfeinern. Das heißt, ich gehe jetzt in eine Research-Phase rein. Und das bedeutet für mich, ich habe jetzt eine grobe Idee, was für einen Charakter ich brauche. Und jetzt will ich den in meiner Welt, in dem Fall ist es ja eine Fantasy-Welt, würden wir jetzt Delta Green, Cthulhu spielen in einer echten Welt, würde ich tatsächlich in einen Research über historische Fakten oder sonst was reingehen, um zu schauen, passt mein Name zu dem, was dort dahinter steckt. Also jetzt mal als Beispiel, um beim Keltischen zu bleiben, wird es hier um einen Schotten handeln, würde ich tatsächlich gucken, was sind echte schottische Clansnamen und nicht irgendwie McSnugglebrain erfinden, ja, sondern wird halt gucken, was sind echte schottische Clansnamen, wo passt das rein, etc. Welche Bedeutung hat dieser Clan in der schottischen Gesellschaft, in der Zeit, wo wir spielen, weil es natürlich auch keinen Sinn macht, dort Namen zu verwenden von Clans, die riesig viel Einfluss oder sonst was haben, wenn ich dort irgendwie einen Sprössling von einem verarmten Landadel mimen will. Ne? Also das ist da das Ding. In unserem Fall habe ich jetzt schon mal so nebenbei eine Webseite aufgemacht, weil für mich ist es erstmal interessant, welche Kulturen auf Ferun sind denn eigentlich inspiriert von keltischem Einfluss? So, also ich mache Research entweder in der echten Welt für solche Settings oder in den Fantasy-Materialien, die mir zur Verfügung stehen, um es dann halt mit der Welt, die ich ausgewählt habe, konsistent zu machen. So. Und ich habe es mal geschaut auf Ferun, was dort ganz gut passt, was mir auch sehr gut gefällt, weil wir gleich noch das lustige Substantiv haben, sind die Moonshae Isles. Ja. Und das ist erstmal so dahingestellt. Ich werde es jetzt hier live natürlich nicht bis zum Exzess betreiben, aber ich würde jetzt natürlich schauen, was kann ich in meinen Materialien über die Moonshae Isles und im Internet darüber erfahren, was ist da so typisch. Ich würde natürlich gucken, es soll ein einfacher Menschenjäger sein. Ich würde dann zum Beispiel schauen, mit was für Waffen kämpfen die, sind die überhaupt eher Krieger, eher Händler? Gibt es eventuell schon in der Literatur dokumentierte Gruppen oder Gilden, nenne ich es jetzt mal, die eventuell so eine Art von Charakter supporten könnten. Also ich mache mich dann so, versuche mich so richtig schlau zu machen über diesen Hintergrund, fiktional oder real, je nachdem vom Setting abhängig. Und hier übrigens kann es jetzt sein, dass ich rausfinde, dass ich weiß es jetzt nicht, das ist einfach nur mal dahergesagt, dass vielleicht in diesem Kulturkreis der Moonshae Isles Menschen Beinamen haben. So wüsste ich dann jetzt, okay, unser Cromlech, der darf nicht nur so heißen, sondern er muss vielleicht heißen Cromlech der Menschenjäger, sage ich jetzt mal. Ne? Also das könnte so Ergebnis meines Researches sein. Das hat zwei Bewandtnisse. Die erste ist, ich suche nach Hooks, die mir helfen, den NSC weiter im Sinne der Konsistenz der Welt auszugestalten. Und ich suche nach nicen Anhaltspunkten, um diesen Charakter dann auch besser im Sinne von seinem tatsächlichen Profil auszugestalten. Ja. Wie siehst du das? Ist Research auch dein nächster Schritt oder wie würdest du dann als nächstes rangehen?
Ja, schon. Also ich würde es, glaube ich, nicht Research nennen, außer jetzt tatsächlich, wenn es dann wirklich super relevant wird, dass ich echt tatsächlich Research mache, also dass ich tatsächlich dann also reingehe und nochmal nachlese. Aber meistens ist es halt, entweder habe ich die Kultur sowieso schon, weil ich sie selbst irgendwie halt entworfen habe oder weil ich mir selbst darüber Gedanken gemacht habe, ist es sowieso im Hinterkopf. Oder es ist halt was, was ich dann on the spot einfach neu erfinde. Aber grundsätzlich ist es der gleiche Schritt. Also ich weiß nicht, ob das jetzt der zweite Schritt ist. Ich glaube, bei mir ist es dann eher noch so ein bisschen so hin und her. Auch außer dem Unterschied, dass wir beide, also außer dem Punkt, dass wir beide den Namen als erstes haben, oft, genau, aber also grundsätzlich würde ich das dann auch mir überlegen. Also, wie ist der in seiner Kultur, dieser Charakter ist der in seiner Kultur so verortet? Wächst daraus irgendwas Besonderes irgendwie für den, dass wir verstehen können, dass wir den Charakter besser verstehen können, dass wir da direkt was ableiten können über sein Verhalten, über sein Aussehen, über vielleicht auch seinen Nachnamen, genau was du genannt hast, ne, was irgendwelche Sachen, die er dabei hat, etc.
Also Research ist für mich alles, wo ich halt dann externe Informationen dazu ziehe. Und ich muss sagen, das ist für mich als großer Sammler von Rollenspielen, weniger Leser, aber großer Sammler von Rollenspielen, so mein kleiner Spaß, weil es mir dann wirklich Spaß macht, halt in diese Literatur einzutauchen und gezielt für diesen Zweck, für diesen NSC Details rauszudiggen. Ja, also ich habe nicht die ganze Ferun-Welt tatsächlich im Kopf, deshalb verlasse ich mich da auch sehr, sehr gerne auf externes Material, weil es mich irgendwie sehr freut, wenn ich was Gutes finde in diesem Material, was mich dabei unterstützt in meiner Kreativität und außerdem, ich sage mal so ein bisschen Return on Invest in meine riesige Buchsammlung, die sonst einfach völlig unbenutzt existiert. Deshalb Research in der echten Welt natürlich finde ich noch mal viel krasser, weil man leider oder wie soll man sagen, erstaunlicherweise sehr häufig viel krassere Sachen in der Geschichte der Menschheit findet, als man sich selbst jemals hätte ausdenken können. Deshalb ist so mein erster Ansatzpunkt eigentlich echt, wie ich es jetzt gemacht habe, eine Google-Suche. Also manche können es vielleicht jetzt auch mittlerweile mit KI machen, aber für mich so diese Google-Suche reinzugehen, sag mal, welche der Ferun-Kulturen ist denn so? Weil für mich ist es halt auch so, dieser Charakter, den du mir jetzt definiert hast mit deinen Antworten, ist so ein, wie heißen die Ronin oder wie heißen die bei den Biker-Gangs ein Nomad? Ne? Also jemand, der durch die Gegend zieht. Deshalb habe ich jetzt gesagt, das ist gar nicht so wichtig, dass es eine Kultur ist, die ich jetzt schon etabliert habe, in der die Spieler jetzt schon unterwegs sind. Der kann von überall herkommen. Und dieser Hook, dass der Name für mich so irgendwie keltisch klingt und so weiter und dass ich deswegen eine Kultur auf Ferun suche, die eher keltisch ist, das ist so ein schönes Beispiel dafür, wie so meine Assoziations- und dann auch Rechercheketten funktionieren. Die Kette selbst, die funktioniert nie gleich, aber nach dem Namen kommt das, was ich jetzt erstmal eben so für mich als Research bezeichnet habe. So. Was ich jetzt, wie gesagt, mal, ich will es hier nicht ausdehnen, natürlich in einem echten, je wichtiger der NSC ist, desto mehr mache ich da auch. Jetzt für unser schönes Beispiel finde ich es einfach klasse, dass es sich um Inseln handelt, weil ich da schon das Wort Brackwasser im Hinterkopf habe und da denke ich ganz gut, was draus machen kann. Also Research-Phase jetzt für unseren Schulterblick erstmal abgeschlossen. Wir wissen also, woher er jetzt kommt und ich stelle mir das eben in so eine Art keltisch-insulanen Kontext jetzt vor. Da ist also unser Cromleck hat da jetzt noch ein bisschen mehr bekommen als eben nur einen Namen und so ein bisschen eine grobe Beschreibung. Und jetzt kommt eine Sache, da bin ich gespannt wieder, wie überrascht du davon bist. Der nächste und dritte Schritt für mich, so ein NSC zu erstellen, den habe ich genannt die Sprachprobe. Das bedeutet, ich versuche jetzt so zu sprechen, wie ich mir vorstelle, dass dieser NSC spricht. Und tatsächlich kann das zu merkwürdigen Selbstgesprächen unter der Dusche oder auf dem Klo oder sonst wo führen. Aber ich versuche jetzt schon mal durch diese Sprechweise und so weiter besser zu verstehen, wie sich dieser NSC anfühlt. Überrascht dich das?
Vielleicht ein bisschen, dass es tatsächlich, also für das sind so viel Zeit und wir haben in einem vorigen Podcast den Begriff Aufwand verwendet, dass du so viel Zeit und Aufwand verwendest dafür. Dass du dir Gedanken darüber machst, wie die sprechen, das überrascht mich jetzt nicht so sehr. Ich mache das nicht. Also meistens habe ich einen relativ klare Vorstellung in meinem Kopf, wie diese Personen sprechen. Und dann setze ich mich damit an den Tisch und dann kommt halt das raus, was da rauskommt.
Für mich ist eher wichtig, und das habe ich mir aus einem Interview von Arnold Schwarzenegger nämlich abgeguckt, diese Methodik der Sprachprobe, weil der mal zum Film Terminator, der einer seiner, ich sag mal, karriereweisenden Mega-Erfolge war, sowohl die Schreiber als aber auch er als Schauspieler sich sehr, sehr viel Gedanken darüber gemacht haben, wie sprachlich diese Rolle dieses Androiden, dieses Roboters unterstützt werden kann. Ne? Man macht sich ja immer so ein bisschen lustig, oh, der Arnold, der kann nicht Schauspieler, der kann ja nur zwei, drei Worte und dann noch sein österreichischer Akzent. Aber der hat zum Terminator was ganz Spannendes gesagt. Diese Art, wie er redet, ja, diese roboterhafte Weise, diese Ausdrucksweise, die er hat, auch dieses monoton abgehackte, wie er spricht und so weiter, das ist tatsächlich ganz organisch entstanden aus der Beschäftigung von Arnold Schwarzenegger mit dieser Rolle. Ja, so hat das gesagt. Und wenn man dann sich mal Kritiken und auch so, ich sag mal, Filmanalysen anschaut, aber auch die eigene Wirkung des Films auf einen, dann muss man einfach sagen, dass diese Ausdrucksweise und dieses Fremde und Fremdartige und Robotische, was da eben rübergebracht wird, tatsächlich einen maßgeblichen Anteil hat, wie dieser Charakter in dem Film funktioniert und auch tatsächlich zu Zitaten geführt hat, die in der Popkultur bis heute Relevanz haben. Und ganz anders als es super elaborierte Schauspielerrollen oft machen. Und dieses Ikonische, gerade bei so einem Charakter, wie den ich mir jetzt hier vorstelle, den Cromleck, glaube ich, dass ich eine gewisse ikonische Ausdrucksweise brauche, um den am Spieltisch rüberzubringen. Und es ist nicht so, dass ich mich jetzt hinsetze und mit Absicht stundenlang da irgendwie Zeit verbringe mit Sprachproben. Mein Gehirn ist eh so gepolt, dass wenn mir langweilig ist, ich mich mit mir selbst unterhalten muss, weil sonst irgendwie mir einfach viel zu langweilig ist und ich nutze diese Zeit der Selbstunterhaltung auf der Dusche, auf dem Klo, ja, um tatsächlich Dialoge mit mir selbst zu führen für wichtige NSCs. Das mache ich nicht für jeden, das mache ich für NSCs, die einen Eindruck hinterlassen sollen. Ja, zum Beispiel Haldir, erinnerst du dich vielleicht mal dran, oder auch den guten Reinhard Galt und so weiter. Das sind teilweise Charaktere, die mit denen habe ich mich mit mir selbst bereits unterhalten, weil ich das super wichtig finde, diese Differenzierung am Spieltisch hinzukriegen und allein schon durch solche Sachen. Und da geht es um die weniger um Dialekte, aber es geht um Sprachweisen. Es geht darum, ob sie gewisse Floskeln und Worte verwenden. Ist bei Cromlech zum Beispiel, würde ich mir schon überlegen, dass der so eine Art Catchphrase hat, die entweder zum Beispiel zum Einsatz kommt, bevor er in den Kampf geht, ja, oder die vielleicht zum Einsatz kommt, nachdem er einen Kampf erfolgreich beendet hat. Er jagt die Menschen ja wahrscheinlich nicht, weil er einen persönlichen Groll hat, sondern er jagt die wahrscheinlich, weil er entweder einen Auftrag dazu hat oder weil es irgendeinen übergeordneten Grund dafür gibt. Und um halt auszudrücken, dass er eben nicht in Hass tötet oder mit einer Feindschaft, sondern eigentlich in einer vollständigen Zweckmäßigkeit in seiner, ich nenne es jetzt mal abstrusen, absurden Welt, würde ich hier jetzt ganz stark versuchen, vom Klang her und so weiter, mir eine Floskel auszudenken, die er spricht, sobald er einen Gegner zur Strecke gebracht hat. Und jetzt würde ich tatsächlich hingehen und auch das auf dem Klo sitzend, in der für mich vielleicht Stimme oder Tonlage, die ich mir Cromlech vorstelle, also ich stelle mir es eher mit einer tiefen Stimme vor, die aber leise und ruhig spricht, also kein irgendwie polternder Kraftmensch, sondern eher sehr ruhig und fast sakral, weil das für ihn so ein ja ein Leben beendender, ein Auftrag beendender, ein die Welt verändernder Akt ist. Und ich glaube, ich würde jetzt zum Beispiel in meinem Research nochmal gucken, was sind dort für Götter unterwegs oder ähnliches, und würde dann wahrscheinlich so Sätze üben wie möge deine Reise zu XY ereignisfrei verlaufen. Weil ich mir halt auch denke, die Iren zum Beispiel, die haben ja diese verrückten Flüche und Sprichwörter, ne? Irgendwie möge die Straße vor dir stets, keine Ahnung, bergab gehen oder sowas, ja. Sowas würde ich mir jetzt ausdenken und tatsächlich sprechen. Immer wieder versuchen, wie spricht der? Und damit dann auch, wenn ich den an den Spieltisch bringe, wird dieser NSC dann halt kein langer Palaverer sein mit heller Stimme, sondern wird dann wahrscheinlich in kurzen Worten angebunden. Jedes Wort wird Bedeutung haben. Er wird es wahrscheinlich mit einem eher tiefen Tonalität sprechen. Ja, er wird wahrscheinlich versuchen, einfache Fragen einfach zu beantworten. Ja, nein oder etwas in der Art. Und er wird halt am Ende seines Kampfes dann eben so eine Art, ja, Gebetsfloskel sprechen. Und das übe ich tatsächlich, weil dieses Sprechen und sich mit dem Unterhalten in meinem eigenen Kopf tatsächlich dafür zu führt, dass die besten NSCs daraus werden. Also du kannst dir nicht vorstellen, welche genialen Reden Reinhard Galt schon geschwungen hat, wo dir
In
da
deinem
wahrscheinlich
Kopf.
vor Hass die Fingernägel nach oben rollen. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, um diesen NSC zu finden. Disclaimer, das mache ich natürlich nur für wirklich wichtige NSCs in der Spielwelt. Und mit einem Alliierten der NSCs ist damit diese Wichtigkeit gegeben. Der wird öfter auftauchen, der wird eine Rolle spielen, sonst würde ich ihn gar nicht machen. Und da ist das für mich ein ganz wesentlicher Punkt, um diese Rolle zu fühlen und besser zu verstehen, was den NSC ausmacht. Und ehrlich gesagt, aus diesen Gesprächen entstehen in meinem Gehirn so viel Hooks und Assoziationen, dass ich den am Spieltisch perfekt durchimprovisieren kann, egal welche Situation kommt, weil ich ihn irgendwie, ja, gefühlt mich wirklich mit ihm unterhalten habe. Ne? Das vielleicht zu meinem Crazy Mind.
Nee, aber das ist, glaube ich, dieser letzte Punkt vor allem. Das lässt sich übertragen und generalisieren auf alles, was wir besprechen. Auf alles. Je mehr du Verständnis hast, je mehr du dich beschäftigt hast mit deiner Welt, mit den Kulturen in der Welt, mit den Religionen in der Welt, mit den Völkern in der Welt, mit den Prinzipien, nach denen die Welt funktioniert, desto leichter wird die Improvisation. Und dann brauchst du auch für die Improvisation irgendwie keine Tabellen mehr oder du brauchst keine Vorlagen mehr für die Improvisation am Tisch. Das ist ein kleiner Exkurs, klar, aber das lässt sich wirklich auf alles übertragen. Wenn du verstanden hast, wie deine Welt funktioniert, dann improvisierst du wie ein Großer.
Aber bei mir ist auch weniger, dass ich mich jetzt unbedingt vorbereiten will, wie der spricht. Das ist eher tatsächlich so eine Art Kreativitätstechnik, die mir super hilft, diesen NSC weiter auszustatten. Und jetzt übrigens habe ich den Punkt, den ich ganz gern noch hier mit Research und der Sprachprobe verbinde, weil wir haben ja gerade im Research jetzt rausgefunden, dass der kommt von den Moonshae Isles und in der Sprachprobe habe ich gesagt, ich hätte ganz gern so eine Art Signature-Spruch für diesen Charakter und du hast mir das lustige Substantiv Brackwasser gegeben und jetzt hat mein Research herausgefunden, dass auf den Moonshae Isles die Farview-Bucht bei der Stadt Farview dafür bekannt ist für the murky ice-cold waters of the bay, also so it's have grown dark and polluted, also sprich, da wird nicht mehr gefischt, das ist richtiges Dreckwasser. Und natürlich ist dann noch viel schlimmer das Hafenwasser, das Brackwasser in Farview. Und dann habe ich es gerade überlegt spontan, dass also der Signature-Spruch von Cromlech der sein wird, wenn er so wirklich beleidigend sein will, so ein richtiger, wenn er wirklich da einem ans Leder möchte, wird er sagen, mögest du mit gebrochenem Rückgrat im Brackwasser von Farview ersaufen. Ja, das ist der Signature-Spruch, den ich mir jetzt gerade aus deinem Substantiv genommen habe. Und das, finde ich, passt super. Das verbindet diese Art von, ich sag mal, weirden keltischen Flüchen und Segnungen. Ja, also ein bisschen länger, eine kleine Geschichte erzählen. Es baut die Herkunft des Charakters nochmal mit ein. Eins aus meinem Research kommt in Details dieses besonders verseuchten Areals. Und es checkt die Box der Herausforderung, die du mir gegeben hast, das Substantiv Brackwasser sinnvoll in diesen NSC einzufügen.
Ja, schön, cool, gefällt mir gut.
Next Step, den ich jetzt habe, also wir wissen jetzt, wo er kommt, was er so macht, wie er heißt, wie er ungefähr spricht. Und jetzt der Punkt, wo ich versuche, ein Bild zu finden oder zu generieren, das diesen NSC visualisiert. Mhm. Für mich und später am Tisch.
Mhm.
Wann kommt bei dir denn das Thema Bilderstellung oder Research? Ich weiß ja, dass du auch gerne mit Bildern arbeitest.
Ja.
An welcher Stelle steht es bei dir?
Das ist total unterschiedlich. Manchmal habe ich einfach, ich habe eine aus der Zeit vor KI generierten Bildern, habe ich so eine relativ große Sammlung von Bildern, die ich einfach mal so von den verschiedenen Bilddatenbanken im Internet, DeviantArt, Pinterest und was es da halt so alles gibt, mal so zusammengesucht habe, einfach von Figuren, die in so eine Fantasy-Welt wie in Fantasy-Kampagnen, in dem ich, oder wo die Fantasy-Kampagnen, die ich spiele, da so vielleicht ich mich bedienen kann, einfach mal so eine Sammlung gemacht. Und manchmal ist es tatsächlich so, dass ich einfach mal so da durchscrolle und das kommt dann tatsächlich noch vor dem Namen, dass ich einfach eine Idee für einen Charakter habe, basierend auf einem Bild. Aber das passiert normalerweise nicht so oft. Dann tatsächlich Bilder nutzen für die Gestaltung des Charakters mache ich dann relativ selten als sozusagen Vorschritt. Also das ist dann eher so, dass ich dann was suche, nachdem ich mir schon relativ klar ein Konzept gemacht habe, wie der Charakter sein soll. Und die dritte Frage ist dann, was mache ich mit den Bildern? Und ich bin mittlerweile gerade bei so Delta-Green-Sachen, Investigation-Sachen tatsächlich darum zu übergegangen, gar keine Bilder mehr zu zeigen, außer das Bild kommt als Bild auch in der Geschichte vor. Also zum Beispiel die Agenten in einer Delta-Green-Zelle kriegen eine Akte, wo dann einfach halt ein Bild drin ist. Ne? In der Akte, dann kriegen sie das Bild, aber ich zeige sonst keine Bilder mehr am Tisch.
Ähnlich ist es bei mir auch. Ich mache mir nicht die Mühe, jeden NSC zu zeigen, wie er aussieht. Aber bei wichtigen NSCs und gerade dann, wenn wir auf Bloggen, habe ich schon für jeden ein Bild. Ja, ist ja auch mittlerweile dank KI noch mal viel einfacher geworden.
Absolut.
Ich brauche das Bild tatsächlich dann auch hauptsächlich für mich, um den Charakter weiter zu verfeinern. Weil mit dem, was ich dort jetzt bis jetzt erarbeitet habe, hilft mir es jetzt, Bilder zu finden oder Bilder zu generieren, die Details hinzukriegen. Also was heißt denn eigentlich keltisch? Ich bin jetzt kein ausgewiesener Experte für keltische Kultur. Ja, ich weiß, dass da diese Knoten gibt und dass das keltische Kreuz gibt und ich kann mir so ein bisschen vorstellen, wie es aussieht. Aber man ist oft überrascht, wenn man so Sachen researcht, was wirklich dahinter steckt. Ne? Beispielsweise, dass die Wikinger in der Lage waren, so Kleidung herzustellen, die neoprenartige Eigenschaften hatte oder ähnliches. Das habe ich nicht parat in meinem Hinterkopf bisher gehabt, aber durch Research halt sowas gelernt. Und so helfen mir die Bilder dann, diesen Charakter so ein bisschen besser zu beschreiben. Vielleicht kommt dann da jetzt zum Beispiel beim Cromlech einer raus, der einen Kilt trägt. Ja, und dann kann ich das Bild verfeinern, kann ich halt sagen, okay, ich weiß, Tartanstoffe haben eine Bedeutung. Jeder Clan hat seinen eigenen Tartanstoff und so weiter und so weiter. So muss es dann also auch hier vielleicht in meiner Welt sein, finde ich eine ganz nice Idee. Und dann würde ich zum Beispiel gucken, jetzt mit Hilfe von KI, dass ich diesen Tartanstoff anpasse, die Farben zum Beispiel anders definiere oder mir vielleicht sogar eine Stoffprobe im Internet suche und das dann da drauf projiziere, whatsoever, weil dieses visuelle Gestalten des Bildes am Ende ist für mich, ich bin sehr stark visueller Mensch. So der letzte Feinschliff, diesen Charakter so richtig ins Leben zu holen.
Aha. Ja, total. Wie viel ist denn genug, deiner Meinung nach? Also jetzt auch in der Beschreibung, wenn der Charakter dann am Spieltisch auftaucht. Also was beschreibst du dann? Also.
Gute Frage, David. Da kommen wir nämlich jetzt zu meinem nächsten Punkt.
Aha.
Ja. Nachdem ich das Bild habe, komme ich zum Punkt der wesentlichen Eigenschaften. Damit meine ich nicht Eigenschaften im gamistischen Sinne,
Ja,
sondern
natürlich Attribute, Skills und so.
genau, sondern die Eigenschaften, die dieser Charakter mitbringt. So, und jetzt habe ich mir, wie gesagt, schon überlegt, wie er spricht, wie er aussieht, was er so ist. Ich stelle mir eben eher einen Einzelgänger vor, der viel gesehen hat, eher aus einer kühlen, von der Farbwelt her so eher blau-grauen Kultur kommt, ne? Also nicht irgendwie so ein heiße Wüstensand, sondern eben sowas. Und jetzt überlege ich mir, wenn ich diesen Charakter das erste Mal sehe, welche Eigenschaften kommen denn rüber? Und das wird mit Sicherheit sein Körperbau sein, weil er für mich Menschenjäger, ich habe beim Militär mal eine Zeit lang mit den US Rangers verbracht und habe dabei kennengelernt, dass diese, das sind ja letztendlich in Anführungsstrichen Jäger, ja, die also leichte Infanterie, die sich schnell bewegt, die also auch hinter feindlichen Linien schnell zulegen. Also ich sage mal, ein Real-World-Synonym vielleicht für so etwas wie unseren Menschenjäger. Und das sind eher drahtige, kleine, also in Amerika waren es sehr stark so Latinos, Mexikaner und so weiter, die diese Ranger verkörperten. Deshalb wäre für mich jetzt dieser Charakter tatsächlich körperlich eher ein sehr drahtiger, leichter Typ. Und jetzt kommt das, was ich eben gesagt habe, wie ich mir seine Stimme vorstelle, die steht im totalen Kontrast dafür. Und genau das wäre jetzt zum Beispiel eine Eigenschaft, die ich den Spieler als erstes nennen würde in der Beschreibung, sodass ihnen das so auffällt, dass also die Stimme, ne, dass aus einem erstaunlich drahtig sportlichen Körper eine erstaunlich tiefe Stimme rauskommt. Weil A ist das, dieser Kontrast, das ist total spannend. Wenn ich dir diese Information sage, ich wette, die kannst du dir morgen noch merken, ja?
Ja.
Wenn ich dir jetzt einfach nur sagen würde, ja, er hat grüne Augen und er hat braunes Haar zu einem Zopf gebunden und er trägt ein Weil und ich laber dich jetzt eine Viertelstunde voll mit, was der genau anhat und so weiter. Wenn ich dich in 3 Minuten frage, kannst du mir vielleicht noch die erste Sache nennen, ja? Die ich, ohne dass ich deine geistige Kompetenz in Frage stelle, aber so funktioniert ja unser Gehirn. Das heißt, bei den wesentlichen Eigenschaften würde ich mir jetzt genau das und auch nur das vorher überlegen, was einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Und alles andere improvisiere ich während der Session und so weiter. Es kann Ausnahmen geben. Es kann zum Beispiel sein, dass jetzt anstelle seines Habitus und seines Kontrastes Stimmtiefe zu Körpergröße vielleicht eine besondere Waffe oder eine besondere Kleidung, ein Wappen, was er auf der Brust trägt oder sein besonders oder ihr besonders güldenes Haar oder was auch immer. Für Cromlech ist es für mich dieser Kontrast aus diesen drahtigen, super schnellen, super agilen Typ und dieser erstaunlich tiefen Stimme, die aus diesem Körper kommt, die man eher so einem klassischen Bariton mit ein bisschen Leibesfülle zurechnen würde. Das ist das, was ich mir jetzt für den ausgedacht habe. Macht das Sinn? Beantwortet es deine Frage, was ich so an, ich sag mal, Merkmalen brauche für so eine, um die den Charakter vorzustellen?
Ja, die erste Hälfte hast du auf jeden Fall beantwortet. Die Frage ist natürlich, was machst du noch am Spieltisch? Also wie viel kommt da noch dazu? Also beschreibst du da noch Augen? Beschreibst du da noch irgendwie halt besondere Kleidung? Beschreibst du da noch irgendwie vielleicht auch noch andere Sinneseindrücke? Ne? Also sehen ist ja das eine und das ist natürlich
Ja.
super wichtig.
Ja.
Aber es macht ja Sinn und ich habe auch gleich ein schönes Beispiel. Zum Beispiel auch den Geruch darzustellen, wenn das denn was ist, was vielleicht relevant ist, was besonders ist. Und
Definitiv und
du hast
da.
ja auch richtig gesagt, wesentliche Eigenschaften, ne?
Ja.
Und wenn ich ganz kurz darf, noch ausholen, also ich erinnere mich an diese kurze Kultrunde, die wir gehabt haben in der Corona-Zeit, wo wir online gespielt haben, glaube ich, das einzige Mal, dass wir überhaupt online gespielt haben. Und ich erinnere mich noch so deutlich, du hast gespielleitet und wir sind dann also mit unserer kleinen Gruppe von drei, dem Schicksal geweihten, in das Zimmer von so einem Toten gegangen, der da also schon seit Wochen oder sowas liegt. Und du hast dieses Zimmer beschrieben und diesen talgigen, sauren Geruch dieses Körpers beschrieben. Und den habe ich noch immer, jetzt habe ich den sozusagen noch in der Nase, obwohl meine Nase gerade ein bisschen verstopft ist. Aber also ich glaube, mit Geruch, mit Geräuschen, mit Fühlen kann man auch so viel ausdrücken. Und da ist natürlich die Frage, also wie viel ist Vorbereitung, wie viel kommt dann auch am Spieltisch und wie viel kann man dann überhaupt noch erzählen am Spieltisch? Also das sind eigentlich drei Fragen auf einmal.
Also ganz klar natürlich, wenn es wichtig ist für den NSC, bin ich alle Sinne ein, das ist ganz klar. Ja. Was du jetzt beschrieben hast, ist ja eher eine Szene, wo ich tatsächlich immer alle Sinne versuche mit einzubeziehen und das auch in einer Reihenfolge, wie sie, ich sag mal, auch von uns verarbeitet wird, weil zum Beispiel ein Geruch, den nimmst du sofort instant wahr, ja, ein Geräusch hörst du sofort, eine optische Beobachtung, gerade in einer komplexen Lage, dauert länger und das versuche ich bei so einer Szenerie natürlich immer zu machen. Beim NSC, wie gesagt, versuche ich auch alles abzudecken. Das heißt, wenn jetzt hier unser Cromwell zum Beispiel nach etwas Besonderem riecht, weil er sich zum
Nach
Beispiel immer
Brackwasser
mit
zum
einem
Beispiel.
bestimmten nach Brackwasser oder auch vielleicht nach einer Salbe,
Das
die er
ist.
verwendet, um mit Absicht zum Beispiel in der Umgebung eine Art Geruchstarnung herbeizuführen. Das sind so Dinge, die würde ich dann immer mit ins Kalkül ziehen.
Okay.
Und tatsächlich, was mache ich im Spieltisch? Also zum Beispiel die Augenfarbe. Wenn die nicht von Anfang an wichtig ist, kommt die erst zur Sprache, wenn ich die brauche. Also ich sag mal so, wenn man beispielsweise jetzt mit diesem neuen Ally in eine Situation kommt und merkt, dieser ansonsten eher sakral, besonnene, ruhige, jeder Bewegung ist durchdacht wie die eines Kommandosoldaten, ja, plötzlich in eine Situation kommt, wo sich sein Blick weitet, wo vielleicht aus einer Emotion wie Angst oder Hass heraus, was man von ihm nicht erwartet, die Augen eine ganz wesentliche Rolle spielen, dann kommt die Farbe ins Spiel, weil ich sie brauche in dem Moment. Vorher völlig wurscht, weil die Spieler können sie es eh nicht merken. In unserer Wahrnehmung sind nur dann blaue Augen wichtig, wenn sie für den Charakter relevant sind. Ja, also wenn ich jetzt Beispiel die Schönheit eines Barden beschreiben will, damit eine meiner Spielerinnen den als attraktiv wahrnimmt. Das wäre zum Beispiel etwas, wo ich dann auf Augen gehen würde, aber auch nur dann. Die anderen Details, zum Beispiel, welche Kleidung er hat, was er vielleicht auch bei sich hat und so weiter, da lasse ich mir die Freiheit, das zu bringen, wenn ich es brauche. Es kann ja sein, dass dieser NSC, um auch als Ally besonders wahrgenommen zu werden, die Gruppe ist in einer Situation, wo, keine Ahnung, ihr Seil nicht ausreicht. Und dann hat er eben in dem Moment, weil das die Situation bringt, weil es ihn als Ally auch nochmal in Wertigkeit steigern lässt, hat er halt dieses super lange, hauchdünne, leichte Elbenseil aus seinem Gepäck, zu dem er dann vielleicht noch irgendwann am Lagerfeuer eine Geschichte erzählen kann, wo dann aber auch in der Situation dieser NSC zu einem Fortschritt meiner Spieler beiträgt. Das wäre dann so ein Moment, wo ich über Ausrüstung nachdenke. Oder verstehst du, andere Dinge so, also situativ dann, wenn ich es brauche und dann, wenn es einen Mehrwert für die Spieler hat am Tisch.
Ja, absolut. Und das ist auch nicht für alle Charaktere gleich. Also ich habe zum Beispiel, du hast ja es erwähnt, ne? Also was jetzt relevant wäre für Cromwell, aber das wäre jetzt vielleicht für jemand anderen in deiner Kampagne überhaupt nicht relevant. Also als Beispiel, in meiner Kampagne kam Jeanne vor, eine Bordellmadame, so aus diesem französischstämmigen. Und ich habe wirklich jedes Mal beschrieben, was sie für ein Kleid trägt. Und die hat immer unterschiedliche Kleider getragen. Aber das war halt super wichtig als Definition für diesen Charakter, dass sie halt immer in die Szene und der Situation angemessenen Kleidern getragen hat, die auch immer so ein bisschen extravagant waren. Und das war halt einfach super wichtig für diesen Charakter. Und das ist aber total unwichtig jetzt für andere Charaktere. Das ist vielleicht gar nicht so wichtig, welche Kleidung die tragen. Ne?
Mega Beispiel, ja, so richtig gutes Beispiel. Genauso sehe ich das auch. Und dieses vorher sich Dinge ausdenken. Ich komme ja aus einer Welt, ja, früher Cyberpunk gespielt oder sonst was, da hatte jeder NSC eine komplette Ausrüstungsliste. Da stand, welche Cyberwehr der hat, welche Waffen der hat, welche Rüstung der anhat, pipapo. Da hat man sich dann drauf fokussiert, aber am Spieltisch Ehrlich gesagt, wenn du Pech hattest, sind deine Spieler an dem vorbeigelaufen, da war es völlig wurscht, welche 18 Cyberwehrteile der dran hat. Oder es kam zu einem Kampf und dann war am Ende eh nur wichtig, dass er einen Smart Gun hatte und wie seine Initiative war. Aber sonst alles andere war im Spiel, hat nie eine Rolle gespielt. Und das ist genau das, was du jetzt so schön beschrieben hast. In dem Moment, wo die Kleider wichtig sind, um die Figur zu definieren, machst du dir die Mühe, das zu artikulieren und damit als wichtiges Element ins Spiel zu bringen. Und exakt mit dieser Philosophie gehe ich an meine NSCs heran. Ja. Dann kommt jetzt der Teil, und ich weiß nicht, vielleicht überrascht das den einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörerin, weil erst jetzt nach diesem ganzen fluffigen Rumgemache mit Stimme, mit Bildern, mit Beschreibung der wichtigsten Eigenschaften, bla bla bla, erst jetzt mache ich mir Gedanken dazu, welche Werte werde ich für diesen NSC am Tisch brauchen? Im Falle von Cromlech, der also ein regelmäßig auftauchender Alliierter werden soll, würde ich jetzt in dem Falle tatsächlich ein komplettes NSC-Stack aufbauen mit den D&D-Regeln, damit ich halt den auch wirklich gut in der Kampfsituation mit reinbringen kann und so weiter. Wäre das jetzt ein anderer NSC, also beispielsweise ein Würdenträger, den die Charaktere in einer diplomatischen Szene vielleicht begegnen oder ähnliches, würde ich auf sämtliche Werte eigentlich komplett verzichten, weil ich eh weiß am Tisch, ich werde die nicht wirklich brauchen. In dem Moment, wo dann eventuell, sage ich jetzt mal, Charaktere versuchen, den zu verzaubern und ich dann irgendwie einen Widerstandswurf werfen muss, ehrlich gesagt, habe ich genug Erfahrung mit D&D, dass ich diese Werte einfach aus ad hoc improvisiere. Ja, da brauche ich keine exakten Werte. Und ich gucke nach Werten nur dann, wenn ich weiß, ich brauche sie im Spiel. Und das ist etwas, also gerade beim Cromlech jetzt so, ich weiß, der wird im Kampf auftauchen, deshalb kriegt er dieses komplette NSC-Wertestack von mir verpasst. Und das ist dann eigentlich auch der einzige und der kürzeste Teil meiner NSC-Erstellung, das zu machen, weil das macht mir persönlich auch am wenigsten Spaß, leider. Aber so gehe ich mit Werten um. Wie machst du das?
Ja, same. Also ich, kurzer Exkurs in meine letzte 12-jährige Rollenspielkampagne, die jetzt im Juli beendet wurde. Ich habe nicht für einen einzigen NSC-Werte aufgeschrieben, weil
Geil.
ich die nicht, also ich habe meine Gruppe, die ist groß genug gewesen, dass also hinreichend viele Spieler, dass niemals ein NSC dabei war und im Sinne dabei war, dass sie aktiv im Kampf waren. Also sie haben natürlich teilweise die Charaktere begleitet, hatten dann aber keine Rolle im Kampf. Also das habe ich dann immer narrativ irgendwie gelöst. Also entweder haben sie sich halt beteiligt mit Monstern, die dann nicht auf der Battlemap standen oder wie auch immer, das dann halt narrativ gelöst werden konnte. Oder es waren halt sowieso jetzt also Non-Kombattanten oder war halt einfach nicht relevant. Und wie gesagt, ich habe in diesen letzten 12 Jahren nicht einmal Werte für NSCs, gar für Monster oder so, die dann auftauchten oder auch für humanoide Gegner habe ich dann halt Werte genommen, aber wir haben ja irgendwann mal die wunderbare Erkenntnis gehabt, es gibt eh nur ein Monster in D&D und
Ja, ja.
dann ist das eh nicht mehr so schwierig mit den Werten und also das,
Richtig.
genau, also da bin ich
Richtig.
100% bei dir.
Ja, geil. Da muss ich auch wirklich lachen, weil genau das fiel mir auch gerade ein. In D&D gibt es eh nur ein Monster. Seitdem ich das weiß, bin ich so enttäuscht, dass ich mir so viele Bücher gekauft habe. Aber es macht mir auch das Spielleiten einfacher. Und noch eine witzige Anekdote fällt mir ein, weil du immer sagst, du ziehst dann die begleitenden NSCs narrativ aus dem Kampf heraus, sodass du sie nicht managen musst am Tisch. Ich hatte mal so einen Charakter, das war so ein sehr nerviger Ritter, der eigentlich bei jedem Kampf, den die Gruppe leisten musste, entweder gerade bei der Wellnessbehandlung war oder beim Essen oder sonst was. Und es gab da richtig Aufregung am Tisch, dass die wurden immer verprügelt und meiner hat sich die Nägel machen lassen. So, geht auch auf Spielerseite. Ja? Jetzt, witzigerweise, ist mein letzter Punkt auf meiner NSC-Liste tatsächlich nochmal der Name. Der erste und der letzte Punkt ist der Name. Aber jetzt verifiziere ich nochmal, ob mein Name immer noch zu dem passt, was ich dort gefunden habe. Ich habe mir dann vielleicht Inspiration schon geholt, wie du es auch eben bei der ersten Namensfindung sagst, dass vielleicht aus dem Kulturkreis ein Nachname relevant ist. Oder vielleicht fällt mir jetzt ein schöner Beiname ein für den Cromlech. Ich würde jetzt sagen, er ist auch bekannt als der Jäger des flüsternden Wassers oder das flüsternde Wasser oder ähnliches. Und Das hat mich gerade bei Cromlech, ja, wir haben einen einfachen Menschenjäger, einen Kopfgeldjäger, der so unterwegs ist, der keltische Wurzeln hat, der aus einer maritimen Umgebung kommt, der also auch mit diesem Brackwasserspruch so einen Signature-Spruch hat und Jäger der flüsternden Wasser, das klingt irgendwie geheimnisvoll, mystisch, da kommen sofort Geschichten in meinen Kopf, was der schon alles erlebt und gemacht hat und das wäre jetzt so für mich der letzte Touch und jetzt kam dieser Charakter an den Spieltisch.
Ich finde es großartig, da nochmal zum Namen zurückzukommen. Und jetzt, wir wissen so viel mehr über den Charakter jetzt nach diesen 6 Schritten, dass wir dann nochmal über den Namen denken, was ja nur nochmal unterstreicht, dass für uns beide der Name eigentlich das Wichtigste
Ja,
ist.
ja.
Das finde ich so gut. Es gibt so viele coole Namen, die man sich ausdenken kann, die dann so gut passen für den Charakter, schon so gut beschreiben. Da hat man noch kein einziges Wort darüber gesagt, wie der aussieht, wie der sich
Ja.
verhält, was der sagt, welche Manierismen er hat, aber der Name
Ja.
kann schon so viel aussagen. Ne? Also ein guter Freund von
Definitiv.
mir, Philipp, mit dem ich regelmäßig spiele in meiner Gruppe, der ist auch so ein totaler Namensfreak und der hat so schöne, ausdrucksstarke Namen. Also eines seiner Charaktere, ein Priester des Gottes der Heilung und der Gnade und der Vergebung in der Welt. Der hat sich genannt Joab von den blutenden Auen. Ja, und das ist einfach so schön, so voll. Du hast sofort irgendwas so, ne? Also es ist irgendwie auch so, ja, so ein bisschen düster, aber trotzdem so diese mit Joab so ein bisschen, dieses Biblische so ein bisschen drin. Also man kann so viel machen, einfach schon mit so 3, 4 Worten und dann hat man noch
Ja.
gar nichts beschrieben, ne? Das ist
Ja.
großartig, ja.
Sehr schön. Das wäre sozusagen mein Erschaffungsprozess. Jetzt habe ich noch einen Bonusschritt,
Aha.
den habe ich jetzt genannt, üben. Und was meine ich damit? Ich werde natürlich jetzt nicht diesen NSC ständig hier im Haus rumlaufen und mich als er ausgeben, sondern mit üben meine ich am Spieltisch ausprobieren, was wirklich funktioniert und was nicht. Ich kann mir noch und nöcher Sachen ausdenken im Vorfeld und am Ende interessiert es meinen Spieler gar nicht. Was ich damit meine mit dem Üben ist, ich merke, wie kommen die Manierismen, die ich mir ausgedacht habe, die Eigenschaften an? Vermitteln die den Eindruck, den ich möchte, dass der NSC vermittelt? Und gibt es vielleicht auch Dinge, die ich mir ausgedacht habe, die die Spieler völlig unbeeindruckt lässt? Ja, und da erlaube ich mir die Freiheit am Spieltisch aus dem, was ich an Wirksamkeit dieses NSCs am Spieltisch erfahre, kontinuierlich Verbesserungen durchzuführen, Anpassungen durchzuführen. Natürlich wird er nicht morgen dann ganz anders heißen und plötzlich statt einem Mensch irgendwie einen Minotaur sein, das ist klar. Aber so diese kleinen Feinheiten, die Details, kommt mein Fluch gut an? Ist es sinnvoll, dass der irgendwie einen berüchtigten Ruf hat, den die Charaktere vielleicht auch erst nachher herausfinden. Der wird sich ja nicht vorstellen, ja, ich bin der Jäger des flüsternden Wassers, aber vielleicht erfahren sie das irgendwann, oh mein Gott, das ist der Jäger des flüsternden Wassers und alle so, hö, was heißt das? Und dann ist der sowas wie der Michael Jackson, der Auftragskiller, ja. Und das sind so Dinge, da erlaube ich mir durch diesen Iterieren im Rahmen, den ich gesetzt habe, permanente Anpassung, um einfach die Wirksamkeit und den Nutzen dieses NSCs für meine Story und vor allem für meine Spieler als Faktor der Unterhaltung zu optimieren. Und damit bin ich durch mit meinem Thema, wie ich an NSCs rangehe.
Also auch der letzte Punkt, 100% Übereinstimmung, einfach die Möglichkeit, ihn anzupassen, offen zu sein, dass dir was einfällt am Spieltisch und wirklich so grundsätzlich immer offen an den Spieltisch zu gehen, auch wenn du dir was vorgestellt hast. Das geht ja auch zurück zu Sachen, die wir besprochen haben in einer unseres Sessions zur Vorbereitung. Ne? Also man kann ja Sachen vorbereiten, aber nicht sklavisch sich dran festhalten, sondern wenn dir was einfällt am Spieltisch, was gerade einfach besser passt, was sich besser anfühlt, wo du gerade die Idee hast, auch wenn es jetzt nicht ideal sofort zu dem passt, was du dir vorbereitet hast, nimm es erstmal auf. Es gibt einen Grund, warum dir das jetzt in diesem Moment einfällt, warum du jetzt in diesem Moment, wo du am Spieltisch sitzt mit deinen Spielern um dich rum, die Stimmung aufsaugst und so richtig in medias res bist, dass dir das jetzt einfällt. Es gibt einen Grund dafür. Und deswegen offen sein, go with the flow, und im Zweifelsfall anpassen, ja.
Go with the flow finde ich ein super, super Abschlusswort hier an der Stelle. Das ist, glaube ich, die wesentliche Message. Danke, David, dafür, dass du mir diese Challenge gestellt hast, jetzt aus deinem begriffenen Charakter rauszubauen. Ich hoffe, es war für dich nachvollziehbar. Und jetzt haben die Hörer mich sehr viel gehört. Deshalb übergebe ich jetzt das Schlusswort an dich mit der Frage: Wie fühltest du dich in meinem Prozess? Habe ich das, was du an Parametern für mich gesetzt hast, erfüllt? Und dann mach du doch gern die Schlussworte dieser Folge.
Ja, sehr gern. Vielen Dank, Olli, dass du mir diese Möglichkeit gegeben hast, A, dir über die Schulter zu gucken und B, dir diesen Prozess ein bisschen zu triggern. Du hattest ja 4 Fragen gestellt. Die Position und Funktion in der Welt hast du aufgezeichnet. Da haben wir den einfachen Menschenjäger entwickelt und dann noch ein lustiges Substantiv, um das Ganze so ein bisschen aufzulockern, aber insbesondere auch irgendwas zu finden, was den Charakter als solchen vielleicht besonders macht. Und dann hast du insgesamt 8, wenn ich richtig gezählt habe, Schritte aufgezeigt. Du hast mit Namen gesprochen, du hast Research besprochen, also Recherche, Definition der Kultur, dann diese Sprachprobe. Wir haben uns über Bilder, Beschreibungen natürlich auch des Charakters ausgetauscht und die wesentlichen Eigenschaften hast du fokussiert. Dann, wenn man es braucht, natürlich Werte. Und in den letzten 2 Schritten dieses nochmal zurückgeben zum Namen, das nochmal überlegen, ob man da nochmal vielleicht noch was verändern möchte. Und dann insgesamt eben das, was du als Üben oder Anpassen bezeichnet hast, eben dieses Go with the Flow, nimm die Inspiration auf, wenn sie kommt, auch wenn das vielleicht dem widerspricht ein bisschen, was du ausgeführt hast oder vorbereitet hast. Ich glaube, das so als Zusammenfassung ist ein schöner Weg und zumindest also diese eine Sache, die ich jetzt bisher nicht so gemacht habe wie du oder weniger bisher eine Rolle gespielt hat, eben so diese Sprachprobe, wie du es nennst, das werde ich sicherlich mal ausprobieren für einen wichtigen Charakter, einfach mal zu gucken, wie sich das so anfühlt. Ich bin immer froh, wenn ich von dir lernen kann und deswegen machen wir das ja auch. Dann würde ich sagen, wir machen Schluss für heute mit dem 2B12 Podcast. Wie immer, schön, dass ihr dabei wart. Und wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, erzählt den Mitspielerinnen und Mitspielern von uns, meldet euch bei uns. Und das geht am besten wie, Olli?
Also es geht am besten über Instagram @2w12podcast. Ihr könnt es natürlich auch gerne eine E-Mail schreiben. Das ist alles da im Instagram-Profil verlinkt und wir würden uns über Feedback freuen, ja.
Ganz herzlichen Dank, Olli. Bis zum nächsten Mal. Es grüßen der David
und der Oliver.